Ich lese jetzt den Predigttext aus Matthäus 21 und 27. Nachdem Jesus mit seinen Jüngern in die Nähe von Jerusalem gekommen war, erreichten sie Bethphage am Ölberg. Jesus schickte zwei Jünger mit dem Auftrag voraus: Geht in das Dorf da vorne. Gleich am Eingang werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen finden, die dort angebunden sind. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Sollte euch jemand fragen, was ihr vorhabt, dann sagt einfach, der Herr braucht sie. Man wird euch keine Schwierigkeiten machen. Damit sollte sich das Prophetenwort erfüllen. Sagt dem Volk von Jerusalem, dein König kommt zu dir. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Die beiden Jünger führten aus, was Jesus ihnen gesagt hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppiche vor ihm aus. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen: Gelobt sei der Sohn Davids, ja gepriesen sei der, im Auftrag des Herrn kommt. Gelobt sei Gott im Himmel. Als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute. Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa, riefen die Menschen, die ihn begleiteten. Und jetzt ein paar Kapitel später. Der Statthalter begnadigte jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen, den sich das Volk selbst auswählen durfte. In diesem Jahr saß ein berüchtigter Verbrecher im Gefängnis. Er hieß Barabbas. Als sich nun die Menschenmenge vor dem Haus des Pilatus versammelt hatte, fragte er sie: Wen soll ich diesmal begnadigen? Barabbas oder Jesus, euren Messias? Denn Pilatus wusste genau, dass die führenden Männer des jüdischen Volkes das Verfahren gegen Jesus nur aus Neid angezettelt hatten. Während Pilatus die Gerichtsverhandlung leitete, schickte ihm seine Frau eine Nachricht: Unternimm nichts gegen diesen Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen in der letzten Nacht einen furchtbaren Traum gehabt. Inzwischen aber hatten die Hohenpriester und die führenden Männer des Volkes die Menge aufgewiegelt. Sie sollten von Pilatus verlangen, Barabbas zu begnadigen und Jesus umzubringen. Als der Statthalter nun seine Frage wiederholte, wen von den beiden soll ich freilassen, schrie die Menge: Barabbas! Und was soll mit Jesus geschehen, eurem Messias? Da brüllten sie alle: Ans Kreuz mit ihm! Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Fragte Pilatus. Doch ununterbrochen schrie die Menge: Ans Kreuz mit ihm! Als Pilatus sah, dass er so nichts erreichte und dass der Tumult nur immer größer wurde, ließ er eine Schüssel mit Wasser bringen. Für alle, die sichtbar wusch er sich die Hände und sagte: Ich bin am Blut dieses Menschen nicht schuldig. Die Verantwortung dafür tragt ihr. Die Menge schrie zurück: Ja, wir und unsere Kinder, wir tragen die Folgen. Da gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus ließ er auspeitschen und zur Kreuzigung abführen.
Sein Herz schlägt immer schneller. Er schnauft tief ein, aber die Anspannung, die wird nicht geringer, sondern sie nimmt immer mehr zu. Er merkt, wie das Adrenalin in seine Fingerspitzen einfließt und die anfangen zu zittern. Und er kann nicht mehr aufhören zu grinsen. Er rennt heim zu seinem Kleiderschrank, holt die schönsten Gewänder, rennt zurück raus auf die Strasse, durch das Stadttor durch, durch die Menge der Leute, die sich draußen schon versammelt haben, legt seine schönsten Kleider auf die staubige Strasse. Er spürt, wie in ihm innen ein Freudeschrei den Weg bahnt durch die Luftröhre durch. Und er ruft: Hosianna, Gott ist gross. Was für ein kostbarer Moment, wenn man merkt, wie einem die Freude richtig übernimmt. Man kann gar nicht anders, als sich mit ganzem Herz dafür einsetzen, für das, was man macht. Und niemand, nichts auf der Welt, könnte einem davon abbringen. Die ganze Leidenschaft fließt rein in das, was man gerade macht. In was für einem Moment haben Sie so ein Gefühl? Was bringt Sie dazu, das Schönste aus dem Kleiderschrank, aus dem Fähigkeitenschrank, aus dem Zeitschrank rauszuholen und alles dafür einzusetzen, für das, was Sie jetzt gerade machen? Bei den Leuten in Jerusalem am Palmsonntag ist das, was sie zu dem gebracht hat, ihren Glauben gewesen. Sie haben einen tief verwurzelten Glauben daran, dass Gott eines Tages wird kommen, dass er nicht mehr nur im Tempel sein wird, sondern dass er auf dem Thron sitzen wird. Dass nicht mehr die Römer Segen werden haben, sondern dass Gott selber wird kommen und wird regieren als König, als gerechter König. Und da kommt er endlich. Reitet auf einem Esel in die Stadt ein. Jesus. Sozusagen der Impfstoff gegen die Römerpandemie ist endlich da. Was für eine Erleichterung. Klar setzen sie sich voll ein für ihn und rufen und jubeln, weil endlich ihre Hoffnung erfüllt ist. Fünf Tage später. Sein Herz schlägt immer schneller. Er schnauft tief ein, aber die Anspannung nimmt nicht ab, sondern immer mehr zu. Er spürt das Adrenalin in seinen Füßen, die sich zusammenballen. In ihm drin ist es am Brodeln. Sein Gesicht versteinert vor Wut. Er merkt, wie ein Schrei sich den Weg durch seine Lungen durchbahnt und er ruft: Kreuziget ihn! Kreuziget den Jesus von Nazareth! An dieser Stelle sind wir uns in der Vorbereitung beim Crossroads-Team nicht ganz einig gewesen. Sind das zwei verschiedene Menschengruppen, die wir am Palmsonntag sehen und Hosianna ruft, und die, die wir am Karfreitag hören, kreuzigen ihn, rufen? Oder sind das die gleichen Leute, die zuerst Hosianna rufen und dann nur fünf Tage später kreuzigen ihn, rufen? Was wir uns aber einig sind darüber, ist, dass die Leute, die zuerst Hosianna gerufen haben, fünf Tage später mucksmäuschen still sind. Man hört kein Hosianna mehr. Man hört niemand mehr, der vollen Einsatz gibt. Wie ist es möglich, dass jemand zuerst voller Leidenschaft für etwas brennt und kurz darauf so abgelöscht ist? Dass jemand von ganzem Herzen sich für etwas einsetzt und nur ein bisschen später das Herz von dem abwendet. Bei den Leuten in Jerusalem wird es wahrscheinlich gewesen sein, weil sie ihren Glauben verloren haben. Der Glaube daran, dass sich wirklich etwas ändert. Der Glaube daran, dass der Jesus eine Veränderung bringt. Dass er der neue König ist, wo ein neues Reich aufbaut. Irgendwie haben sie das nicht mehr wirklich können glauben. Ich möchte jetzt mit Ihnen noch etwas genauer anschauen, was heisst denn das, Glauben und sich mit Leidenschaft für etwas einsetzen? Woher kommt der Glaube und vielleicht auch, wie kann es dazu kommen, dass der Glaube abnimmt? Wie kann es dazu kommen, zu so einem Wechsel hin zu einem abgelöschten Glauben? Und was können wir machen, um diese Palmsonntagsleidenschaft, den Jubel, zu behalten? Glauben ist ein bisschen wie der Fluss, der unser Lebensbötchen antreibt. Es ist die Leidenschaft, die uns voranbringt. Und zwar egal, an was das wir glauben. Wenn wir zum Beispiel im Gerätturnen sind und daran glauben, an unsere Fähigkeiten, daran glauben, an unser Team, das ist auch ein Glaube, der uns antreibt. Oder es gibt Leute, die glauben stark an sich selber und haben darum Freude daran, sich neuen Herausforderungen zu widmen und zu wachsen. Und dann gibt es die Leute, die glauben, dass Jesus wirklich der König ist, der ein neues Reich gebracht hat und der immer noch Leben verändert. Und die setzen sich mit ganzem Einsatz dafür ein, dass auch andere Menschen den König erleben dürfen. Egal, was wir glauben, es wird immer wieder Zweifel geben. Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, Zweifel an dieser Sache, die wir dafür einsetzen. Und man fragt sich, bringt das wirklich etwas? Ist das wirklich das Richtige? Zweifel vielleicht auch überhaupt an dem, was man im Leben macht. Am Sinn vom eigenen Leben. Darum kann die wichtige Frage eigentlich nicht sein, wie können wir verhindern, dass so Zweifel in unser Leben kommen. Weil die kommen sowieso. Die Frage ist eigentlich mehr, wie gehen wir damit um, wenn es auf Zweifel auftreten. Wir haben eigentlich nur drei Möglichkeiten. Wir können sagen, ich merke, der Fluss von meinem Glauben, der hat abgenommen. Ich habe eigentlich keine Leidenschaft mehr. Mein Bötchen steht auf dem Trockenen. Also steige ich aus und suche mir etwas anderes. Das bringt eigentlich nichts mehr. Oder wir sitzen noch in diesem Bötchen rein und denken, ich juble jetzt einfach weiter. Ich tue so, als käme ich immer noch voran und ich habe das Gefühl, da läuft noch etwas, obwohl ich eigentlich spüre, dass der Fluss nicht mehr wirklich fließt. Oder wir merken, dass der Fluss vom Glauben und von der Leidenschaft nicht mehr fließt und denken, ja gut, dann muss es jetzt halt ohne gehen, steigen aus und fangen das Bötchen an von Hand voranschieben, Millimeter für Millimeter, im Wissen, wir sind auf dem richtigen Weg und es ist jetzt halt einfach ein Krampf. Ich kann alle diese drei Möglichkeiten nachvollziehen, aber wirklich anmächelig finde ich eigentlich nichts von dem. Darum habe ich nochmal einen Vorschlag. Man könnte auch aus dem Bötchen aussteigen und das Flussbett drauflaufen und mal schauen, was ist es denn für ein Felsbrocken, wo da der Glaube und die Leidenschaft aufhaltet? Was ist es für ein Zweifel, wo da im Weg steht? Es gibt nämlich einen Grund, wieso dass einem das Hosianna irgendwann nicht mehr so leicht über die Lippen kommt. Oder vielleicht sogar ganz im Hals stecken bleibt. Wenn man die Felsbrocken ein bisschen genauer anschaut, dann merkt man, dass es eigentlich zwei verschiedene Arten von Felsbrocken gibt. Das eine sind so die Kopfzweifel, die auftauchen können. Kopfzweifel, das ist zum Beispiel, wenn eine neue Information auftaucht und die passt irgendwie nicht ins Puzzlebild, das wir uns bis jetzt von der Welt gemacht haben. Es ist ein neues Puzzleteil, wo irgendwie nicht zu dem passt, wo wir bis jetzt gedacht haben. Und dann stehen wir vor der Aufgabe, wie ordne ich jetzt die neue Information ein? Zum Beispiel, wenn ich glaube, mal das, was in der Bibel steht, dass ist alles genau so passiert. Und dann kommt die Information, es gibt also ein paar Historiker, die da ein bisschen daran zweifeln und vielleicht ist es schon nicht ganz so alles passiert. Was mache ich denn mit dieser Information? Ich kann sagen, ich schaue mir beides genauer an und überlege dann, tue ich die Information wegschieben, weil ich zu der Überzeugung komme, nein, das überzeugt mich eigentlich doch nicht. Oder ich kann sie einordnen in mein neues Bild und muss halt alles ein bisschen umbüscheln und irgendwie etwas Neues sortieren. Also wenn man Kopfzweifel hat, dann ist es relativ ein einfacher Weg, um damit umzugehen. Man muss einfach ein bisschen Zeit investieren, das ein bisschen genauer anschauen, untersuchen und seine Schlüsse daraus ziehen. Ein anstrengender Weg, aber einer, wo ich glaube, der lohnt sich. Ich merke aber, ehrlich gesagt, wenn ich mein Leben anschaue, dass ich häufig gar nicht Kopfzweifel habe. Von weitem denke ich vielleicht, es ist ein Kopfzweifel, aber wenn ich näher anschaue, merke ich, eigentlich ist es ein Herzenszweifel. Herzenszweifel, das bedeutet, dass irgendetwas ist, wo mein Vertrauen auf Gott erschüttert hat. Ich habe das bei einer Bekannten von mir ein bisschen miterlebt, wie sie das erlebt hat. Sie ist stark engagiert in einer grossen Kirche, hat Verantwortung getragen, hat super eine Jugendarbeit geleitet und ist dann mal für ein Zeitchen in ein Flüchtlingslager auf eine griechische Insel mithelfen. Und dort hat sie gemerkt, sie hat so viele Leute kennengelernt, die traumatisiert waren, die Schlimmes erlebt haben, die immer noch Schlimmes haben müssen erleben. Und sie hat gemerkt, ich kann nicht mehr glauben, dass da ein Gott ist, der das sieht und einfach zulässt. Entweder der Gott gibt es gar nicht oder er ist sicher nicht gut. Wie kann er so etwas zulassen? Sie war enttäuscht von Gott. Und dann ist sie zurückgekommen in die Schweiz, in ihre Kirche und hat nochmal eine Enttäuschung erlebt, weil sie hat gemerkt, ich werde nicht verstanden. Ich erzähle von dem, was bei mir passiert ist und die Leute kommen nicht raus und ich werde nicht verstanden. Und es war eine Distanz da zu diesen Leuten. Und sie hat gemerkt, sie muss sich ganz zurückziehen aus allem, hat Kontakt abgebrochen, hat sich ein neues Umfeld gesucht, weil sie gemerkt hat, irgendwie, dass ich habe keinen Platz mehr dort, wo ich vorher war. Sie war enttäuscht von Gott und dann ist sie enttäuscht worden von Menschen. Und bei mir kommt häufig noch etwas Drittes dazu, und zwar, dass ich enttäuscht bin von mir selber. Ich merke häufig, dass ich mich nicht so verhalte, wie ich eigentlich müsste, wenn ich das wirklich glauben würde, wenn ich sage, dass ich glaube. Wenn ich sage, ich glaube, dass Gott mich versorgt. Und nachher verhalte ich mich trotzdem so, dass ich wie wenn ich das Gefühl hätte, ich komme immer zu kurz und muss irgendwie für mich selber schauen. Oder ich sage, ich glaube, dass Gott alle Menschen begabt hat mit guten Sachen. Und dann merke ich wieder, dass ich eigentlich einfach selbstständig sein will und keine Hilfe brauche und eigentlich sowieso alles allein besser kann. In diesem Moment bin ich enttäuscht von mir selber und frage mich, glaube ich denn überhaupt? Das sind auch so Herzzweifel, die auftauchen können. Wie kann man denn mit Herzzweifeln umgehen? Für mich war es sehr befreiend, als ich gemerkt habe, ich muss Herzzweifel anders begegnen als Kopfzweifel. Es sind nicht Fragen, die beantwortet werden müssen, sondern Wunden, die heilen müssen, die heilen dürfen und die Zeit und Geduld brauchen, um zu heilen. Es gibt Sachen, die auch das fördern können, dass diese Wunden heilen können. Ganz profane Sachen wie genug schlafen, gesund essen, viel Sport machen. Weil wenn wir fit sind und gesund sind, dann nachher können wir auch mit Enttäuschungen anders umgehen, als wenn es uns schon sonst nicht gut geht. Und etwas anderes, das helfen kann, dass Herzzweifel heilen können, ist, wenn wir uns mit guten Menschen umgehen, wo wir ihnen vertrauen, wo wir merken, wir werden verstanden, es wird nachvollzogen, wie es uns geht, es wird mitgelitten. Und ich wünsche mir, dass Kirchengemeinden, dass unsere Kirchengemeinden hier zu Unterentfelden und auch sonst alle Kirchengemeinden können so Ort sein, wo Wunden Platz haben zum Heilen, wo sie können verstanden werden, wo man ihnen Raum und Zeit gibt. Und manchmal kann es sein, dass Felsbrocken bleiben und dass man es nicht wegbringt, dass sie einfach da sind und unsere Leidenschaft und unseren Glauben aufhalten. In diesem Moment wird für mich der Palmsonntag wieder wichtig. Genauer gesagt, der Mann, der da auf dem Esel in die Stadt reitet. Wenn ich mir überlege, was im Kopf von Jesus abgeht, wo er durch die Menge durchreitet und genau weiß, was wird passieren. Er sieht die Palmwedel und denkt an die Dornenkrone. Er sieht die Gewänder und weiß, wie schnell dass die zu dem purpurnen Mantel werden, wo die Leute ihm anlegen, zu einem Verspotten. Und was macht Jesus? Er könnte auch sagen, ich steige aus, nicht mit mir. Ich suche mir etwas anderes. Ich habe meinen Glauben an die Menschheit verloren. Aber es gibt keinen Felsbrocken, kein anklagenden Blick, kein Nagel durch die Hand, kein Felsen, der vor das Grab geholt wird, wo die Leidenschaft von Jesus könnte kaputt machen, könnte aufhalten. Es gibt nichts, wo sein Glauben an die Menschheit könnte kaputt machen. Kein einziger von unseren Zweifeln. Seine Leidenschaft, sein Leidenschaftsfluss, sein Passionsfluss, der spült alles weg, was von unserer Seite her im Weg steht, um mit ihm unterwegs zu sein. Seine Leidenschaft für uns, die hört nie auf. Und darum glaube ich, dass das Erste und das Wichtigste und auch das Letzte, was wir machen können, wenn wir im Glauben zweifeln, ist beten. Wir können immer noch beten, Gott, gib mir eine Antwort. Gott, hilf, dass mein erschüttertes Vertrauen wieder wachsen kann. Und auch mit dem letzten Tröpfchen Glauben können wir noch beten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir können manchmal die Felsbrocken nicht verschieben. Aber Gottes Leidenschaft, die wird in jedem Moment das können. Und das ist nicht ein Druck, der auf uns lastet. Wir können uns die Zeit lassen, die es braucht, zum Heilen, zum Zweifel aushalten. Aber ich glaube, die Hoffnung, dass Gott die Zweifel wird wegnehmen, die können wir im Gebet ausdrücken und immer wieder darum ringen und Gott bitten, dass er uns hilft, zum wieder Leidenschaft, zum wieder Glauben zu bekommen. Weil Gott gibt seinen Glauben an uns nicht auf. Das heisst, zusammenfassend, wenn wir merken, dass der Fluss der Leidenschaft abnimmt, dann hilft es schon mal zum Wissen, mit dem müssen wir rechnen. Das wird passieren, das passiert immer, egal an was wir glauben und für was wir uns einsetzen. Und dann, im nächsten Schritt, geht es darum, anzuschauen, ist es ein Kopfzweifel oder ein Herzzweifel und dementsprechend darauf zu reagieren. Und wenn wir den Glauben verlieren, trotzdem nicht aufhören, beten. Weil wir können wissen, dass Gott sich mit Leidenschaft für uns einsetzt. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Amen.